Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der viele Themen uns über lange Zeit wie so eine Unterströmung begleiten. Ich kann mich noch zurückerinnern, vielleicht 5 Jahre zurück oder 10 Jahre zurück, da war das so, da gab es mal eine richtig kräftig schwierige Zeit und dann die Phase des Aufatmens. Und dann hatte man das Gefühl, das Leben geht wieder normal weiter, bis es die nächste Turbulenz gab. Mein Gefühl, wahrscheinlich euers auch, ist, dass wir in einer Zeit angekommen sind, wo es diese Zwischenphasen nicht mehr gibt, sondern wo zu einer Unterströmung die nächste und die nächste und die nächste dazukommt. Und das macht was mit uns. Corona, lange Zeit, das Thema hin und wieder, jetzt ja auch noch. Ich habe gehört, das Virus gibt es noch. Aber auch der Krieg in der Ukraine, seit Monaten. Unfassbar, was wir dort sehen und erleben. Wir haben gerade auch für die Situation gebetet. Vor ein paar Tagen habe ich im Netz von einem österreichischen Oberst, also einem ganz hohen Mann in der Armee, ein Video gesehen. Der hat da irgendwie immer in Abständen Dinge erklärt, die man ja vielleicht sonst nicht so ganz leicht sich zusammenreimen kann. Und er hat Informationen zusammengetragen, analysiert und in ein Bild versucht zu bringen. Fand ich an mancher Stelle hilfreich. Er hat erzählt oder erklärt, dass dieser ganze Krieg in der Ukraine an vielen Fronten läuft. Das eine ist das, was wir in den Bildern sehen, diese Grausamkeiten direkt in der Ukraine. Da verläuft die hauptsächliche Front. Und eine andere Front, die reicht bis in dein und in mein Wohnzimmer hinein. Dass durch Drohungen und Falschmeldungen Ängste geschürt werden. Die Angst vor neuen Migrationsströmen. Wir hatten ja 2015, wir hatten jetzt die Flucht der Ukrainer. Was kommt jetzt, wenn der Hunger in der Welt noch schwieriger wird? Die Angst vor nuklearen Katastrophen. Was ist, wenn das Atomkraftwerk Schaden nimmt? Was ist, wenn eine schmutzige Bombe gezündet wird? Dieses ganze Säbelrasseln. Und die Angst vor dem kalten Winter. Es gab Videos, da wurden die Europäer gezeigt, wie sie im Schnee im Iglu sitzen und zittern. Und die Angst vor einem Wirtschaftskollaps. All das, ihr Lieben, ist ganz bewusst eingesetzt. Putin weiß, wenn die westlichen Regierungen ihren Rückhalt verlieren für die Unterstützung der Ukraine, werden die Karten neu gemischt. Und Putin weiß noch etwas, unsere westlichen Gesellschaften sind viel instabiler, als wir es meinen. Dieser Oberst hat von einer Umfrage erzählt, die 2015 gemacht wurde, ein Jahr nach der Annexion der Krim. Da wurde untersucht in europäischen Staaten und auch darüber hinaus, wie hoch ist die Bereitschaft der Bevölkerung, andauernde Einschränkungen der Lebensqualität zu ertragen. Wie groß ist die Bereitschaft, das eigene Land zu verteidigen? Bei Russland und der Ukraine lag so um 60%. Schätzt mal, wie hoch es für Deutschland war. 30? 50? Unter 10? Das ist ganz nah, 18%. 18%. Ihr Lieben, das sind keine Geheimnisse. Das weiß auch ein Wladimir Putin. Und der Oberst sagte, die Maxime ist, wenn du siegen willst, musst du die Haltung deiner Feinde verändern. Die Haltung deiner Feinde. Warum erzähle ich das nun? Weil dieses für mich wie so ein Gleichnis, so ein Bild ist, was wir in unserem persönlichen Leben, in unserer Nachfolge Jesu, in der Begegnung mit der geistlichen Welt immer wieder erleben können. Der Feind Gottes, der Teufel, zielt zuerst auf deine und meine Haltung. Wenn wir hier und da mal fallen, wenn wir hier und da mal irgendwie was tun, was Jesus nicht ehrt, geschenkt. Aber wenn in uns eine Haltung sich verfestigt, dann kann der Feind Gottes Sieg über Sieg einfahren. Übrigens ist genau das der Grund, ihr Lieben, warum wir in der Bibel diese eindringliche Mahnung lesen, vor allen anderen Dingen auf unser Herz zu achten. Weil hier die entscheidenden Weichen gestellt werden. In unserer Predigtreihe soll es heute also um die Haltung hinter unseren Worten gehen. Und wir erinnern uns, ihr habt jetzt nun zwei Predigten gehört, Worte sind nicht Schall und Rauch. Worte sind nicht vergänglich oder unbedeutsam. Worte bewegen etwas, sie lösen etwas aus. Gott hat das Universum geschaffen. Was man sich vorstellen können, Milliarden Galaxien. Er hat das Universum geschaffen durch sein Wort. Und in diesem hebräischen Denken, in diesem Denken, aus dem das Alte Testament geschrieben wurde, in diesem hebräischen Denken sind Wort, Tat, Geschehen, Auswirkung, Kraft, ist alles eins. Es gibt dafür nur einen einzigen Begriff. Psalm 33 sagt, wenn Gott spricht, dann geschieht es. Gott sagt nicht Dinge und dann verhallen sie. Wenn Gott spricht, geschieht's. Gott erschafft aus dem Nichts und baut auf. Gott gestaltet und ordnet. Er ermutigt und ermahnt. Er richtet auf und aus. Er versorgt und verändert. Er erneuert und befreit. Er pflegt und lässt wachsen. Er vermehrt und schützt. Und all das tut er, indem er redet, durch sein Wort. Und wisst ihr, was mich an der Sache immer wieder begeistert? Ich kann es kaum fassen, dass Gott nicht in seinem Himmel sitzt und sagt, ich mach das mal schon, denn so habe ich dir Garantie, dass die Sache gut wird, sondern dass er sagt, ich habe meine Kinder auf dieser Erde und durch sie will ich all das tun, aufbauen, schützen, pflegen, Wachstum, Befreiung, Heilung, Wunden versorgen, all das will er durch seine Kinder tun, durch dich, durch mich, durch unsere Worte auch. Ihr Lieben, das ist der Grund, weshalb ein Paulus immer wieder uns versucht, diesen Horizont vor Augen zu malen. Er schreibt zum Beispiel, seid auf alles bedacht, was wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert und wohllautend ist. Auf alles, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Gott möchte durch uns und unsere Worte in dieser Welt Dinge verändern. Und das ist das, was dem Feind Gottes überhaupt nicht gefällt. Und was er versucht, mit aller Macht zu verhindern. Und wenn wir ganz ehrlich in unser Leben hineinschauen, was gelingt ihm leider ziemlich oft. Schau dir doch mal ganz kurz die letzte Woche an, die du erlebt hast. Die letzte Woche, seit vergangenem Sonntag. Wie oft hast du in den vergangenen 7 Tagen jemanden entmutigt? Ob absichtlich oder unabsichtlich, egal. Jemanden entmutigt, anstatt ihn zu ermutigen. Wie oft hast du mit unbedachten Worten etwas eingerissen, was andere mühsam gebaut haben? Wie oft vielleicht jemanden verletzt, anstatt ihn zu trösten? Wie oft haben deine Worte Wunden gerissen, anstatt zu heilen? Oder Misstrauen befördert, anstatt Vertrauen zu stiften? Wie oft hast du kritisiert und wie oft gelobt? Wie oft angeklagt, anstatt denjenigen einfach mal in den Arm zu nehmen? Wie oft über jemanden gelästert, anstatt für ihn zu beten? Wie oft Vorwürfe gemacht, bevor du dich auf den Weg gemacht hast, den anderen zu verstehen? Wie oft hat der Feind so leichtes Spiel? Nicht bei anderen, sondern bei dir. Und die Frage ist, warum hat er das denn? In dem Text, den wir gerade gehört haben, den Sabine gelesen hat, aus der Feldpredigt von Jesus, das ist die Kurzfassung der Bergpredigt nach Lukas, da hat Jesus das klar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wovon das Herz erfüllt ist, davon redet der Mund. Oder anders formuliert, was in meinem Herzen passiert, was mich beschäftigt, was in dem Grund meines Herzens liegt, das drücke ich mit meinen Worten und der Art und Weise, wie ich rede, aus. Es gibt einen direkten Zusammenhang. Wenn ich distanziert bin, werde ich nicht warm und freundlich sein können. Wenn ich voller Vorwürfe bin, werde ich den anderen nicht annehmen können, wie er ist. Die Haltung, die ich einnehme, entscheidet über die Art, wie ich rede. Und Jesus spricht davon, dass jeder Baum in diesem Bild an seiner Frucht erkannt wird. Ein Mensch kann aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervorbringen. Oder analog, er bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Das ist so eins dieser sperrigen Worte von Jesus, wo man nicht sagen kann, wie gut, dass die Welt auch verschiedene Grautöne hat. Jesus ist hier an dieser Stelle schwarz und weiß. Eindeutig, glasklar, ärgerlich glasklar. Um eins deutlich zu machen, das Entscheidende ist die Haltung hinter unseren Worten. Wovon das Herz erfüllt ist, davon redet der Mund. Wenn du also wissen möchtest, was dein Herz erfüllt, dann höre dir doch mal ganz bewusst zu. Du wirst sagen, ja, mache ich doch immer, ich höre mich doch reden. Nee, das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass du akustisch merkst, was du redest und wie das manchmal aufbrausend ist, sondern dass du dich entscheidest und sagst, ich höre mal hin, was ich sage und wie ich sage. Ich höre mal bewusst auf diese inneren Dialoge, die ich mit anderen im Stillen führe. Ich gehe mal in mein Kämmerlein, mache die Tür zu und jetzt spreche ich meine Gedanken aus, wenn ich an X oder Y denke. Ich will das hören. Und ich bin sicher, wenn du es tust, wirst du manchen Aha-Effekt erleben. Die Haltung hinter unseren Worten. Ihr Lieben, ich möchte heute in den nächsten Minuten vier Haltungen mit euch ansehen, die unser Reden beeinflussen. Das sind alles Haltungen, die es in einer Weise beeinflussen, die uns und anderen nicht gut tut. Haltungen, wo der Feind Gottes sagt, mach es so, dann habe ich leichtes Spiel. Vier Haltungen also. Die erste ist die Gedankenlosigkeit. Hört sich ganz neutral an. Naja, manches, vieles macht man gedankenlos. Kennt ihr diesen Ausspruch? Ich rede halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wer hat noch nie diesen Satz gesagt? Oh, doch, drei. Das ist gut. Immerhin drei von uns haben noch nie das gesagt. Bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich eins klarstellen. Ich will nicht sagen, dass du nicht authentisch und echt sein darfst, weil der Schnabel eben so gewachsen ist und nicht so. Es geht gar nicht darum, sich ständig zu verbiegen. Aber mal ehrlich, wenn wir das so sagen, ich rede doch nur so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, dann kommt das doch in der Regel als eine Entschuldigung, als eine Rechtfertigung uns über die Lippen. Ich möchte das so ausdrücken und ich setze es voraus, dass du es so annimmst. Ich bin halt so und ich werde mich nicht ändern. Du musst mich so nehmen, mich gibt es nur so. Ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Damit drückt man mit anderen Worten aus, ich brauche mich nicht auf mein Gegenüber einstellen. Ich brauche nicht überlegen, was meine Worte auslösen. Das ist nicht mein Teil, nicht meine Aufgabe. Die Übersetzungsarbeit, die müsste der andere leisten. Denn ich rede so, wie ich bin und ich bin nun mal so und ich kann mich nicht ändern. Die bringen Schuld für gelingendes Reden, für gute Kommunikation. Die liegt bei den anderen, nicht bei mir. Och, ich bin raus. Ich kann mich gehen lassen. Das würden wir so nie sagen. Aber diese Haltung steht dahinter. Ich kann und brauche mich nicht verändern lassen. Ich kann und will die Verantwortung nicht übernehmen für das, was ich sage. Ich rede nur so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich kann nicht dafür, dass er so gewachsen ist. Ihr Lieben, das ist eine sehr verlockende, bequeme Art, durchs Leben zu gehen. Es ist einfach. Die Welt muss sich ändern, nicht ich. Ich habe immer recht. Aber es ist total lieblos. Das ist der Paulus, der hat in einer Haltung gelebt, die finde ich echt beachtlich. Er sagt das mal im 1. Korintherbrief: Den Juden bin ich ein Jude geworden und denen ohne Gesetz, als wäre auch ich ohne Gesetz. Das heißt für unsere Fragestellung, Paulus hat sich auf eine Stufe mit den Menschen gestellt, mit denen er reden wollte, denen er begegnen wollte, auf Augenhöhe. Er hat gesagt, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass das, was ich mitteilen möchte, gut ankommt. Ich lege meine Kraft da rein, verstanden zu werden. Ich möchte, dass Jesus durch mich hindurch leuchtet und die anderen Jesus sehen. Ich übernehme Verantwortung. Die Bringschuld liegt bei mir, nicht bei den anderen. Zweite Haltung, die Rechthaberei. Bisschen flapsig formuliert, ich liege richtig und du liegst falsch. Wenn man sagen, ja, ganz so ist es ja nicht. Aber ich habe schon so das Empfinden, jedenfalls wenn ich mein Herz reinschaue, wenn es für euch nicht zutrifft, alles okay. Ich habe für mich das Empfinden, dass es mir im Blute liegt, Recht zu haben, dass meine Meinung die richtige ist. Man hat sich am Kopf gemacht. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ich möchte an meiner Meinung festhalten. Und manchmal ist es so, dass wir das tun, koste es, was es wolle. Gegenprobe. Wann hast du das letzte Gespräch erlebt oder bist du zum letzten Mal aus einem Gespräch gegangen, indem du dann zu deinem Gegenüber gesagt hast, gut, dass du mir das erklärt hast, jetzt werde ich sofort meine Meinung ändern. Liegt das 2 Tage zurück, mal melden? 1. 2 Wochen? 2 Jahre? 20 Jahre? Da gehen 2 Arme hoch, 20 Jahre. 1x2 Tage und 2x20 Jahre. In der Regel finden wir es toll, Meinung zu ändern, solange es die anderen tun. Denn wir selbst sind ganz aufrichtig, und das meine ich wirklich so, ganz aufrichtig davon überzeugt, dass wir die Welt so sehen, wie sie ist. Wir haben nur unsere Augen, wir können die Welt nur mit unseren Augen sehen. Also sind wir aufrichtig der Meinung, genau so, was ich sehe, wie ich sie deute, wie ich sie erlebe, so ist sie. Und jeder, der meine Sicht nicht teilt, dem fehlen entweder die nötigen Informationen oder er ist leider voreingenommen. Rückblende Corona-Zeit. Genau das ist passiert. Tausendfach Verunsicherung, Verletzung, Abgrenzung. Weil dieses Muster greift. Wer die Welt nicht so sieht wie ich, liegt falsch. Psychologen haben inzwischen rausgefunden, meine Tochter studiert Psychologie, also Psychologen haben rausgefunden, dass wir unseren Verstand gar nicht so sehr dafür einsetzen, uns eine Meinung zu bilden oder um unsere Meinung zu ändern. Wir brauchen unseren Verstand vielmehr hauptsächlich dafür, um die Gegenargumente zu entkräften. Damit wir bei unserer Meinung bleiben können. Punkt. Ich habe recht und du liegst falsch. Eben das Ganze ist uns klar, schafft Distanz zueinander, es schafft so eine Sieger-Verlierer-Mentalität. und nichts liegt dem Reich Gottes ferner als das. Es ist irre fremd, weit entfernt vom Reich Gottes, eine Sieger-Verlierer-Mentalität. Wie kann man dem entkommen? Könnte man eine ganze Predigt drüber halten, mache ich heute nicht. Nur zwei ganz kleine Tipps. Zwei Dinge, die du annehmen kannst. Nimm als erstes an, die Voreingenommenheit, die du bei dem anderen siehst, in Klammern, die er auch hat, trifft auf dich ganz genauso zu. Exakt dasselbe. Du bist nicht anders. Nimm das mal an. Und das Zweite, nimm doch Folgendes an. Wenn du deine Meinung änderst, dann tust du das nicht, weil du jetzt klein beigeben musst und falsch gelegen hast, sondern wenn du deine Meinung änderst, zeigst du, ich habe etwas dazugelernt. Ein ganz anderer Blick darauf. Nimm auch das an. Dritte Haltung, kritische Distanz. Immer in der Deckung bleiben. In ein paar Tagen beginnt die Fußball-WM. Wenn ich dann doch mal wahrscheinlich eins der Spiele schauen werde oder schauen muss, das ist jetzt nonverbale Kommunikation. Also, wenn ich dann eins dieser Spiele oder zwei oder wir belassen es bei zwei anschauen werde, dann werde ich wahrscheinlich wieder der Versuchung erliegen, dieses Spiel aus meinem Sessel heraus zu kommentieren. Mann, was für ein blödsinniger Pass. Warum hast du den nicht hinter dir gesehen? Warum verlässt du denn die Deckung wieder? Abseits, kann denn das möglich sein? In Klammern, mir fällt auf, ich verstehe abseits nicht. Egal. Also jedenfalls, ich werde kommentieren. Und das ist ja echt cool, wa? Vor dem Fernseher, da hast du den Überblick. Gnadenlos siehst du all die Fehler. Das ist eine richtig tolle Perspektive. Also, wenn man von da aus nicht gut analysieren kann, weiß ich nicht von wo. Das ganze Ding hat nur einen Schönheitsfehler. Der Ball wird leider nicht vor dem Fernseher gespielt, sondern auf dem Platz. Und was da unten auf dem Platz passiert, das wissen eigentlich ganz genau nur die Spieler, nicht ich. Nicht ihr als Zuschauer. Wir können das nur deuten. Wir können unsere Meinung bilden und dann geht die Meinung durch die Decke. Aber die auf dem Platz, die wissen Bescheid. Ihr Lieben, dieses Beispiel, da kann man wirklich sich dran freuen oder auch nicht. Das macht deutlich, wie leicht wir Dinge hineininterpretieren. Warum hat er das gesagt? Warum hat sie das nicht getan? Was ist denn jetzt los? Wir sind Zuschauer und interpretieren, deuten, was die Spieler tun. Und wenn man eben nicht Teil des Spiels ist, ich meine jetzt nicht Fußball, sondern unser Leben und unsere Bezüge, wenn man nicht Teil des Spiels ist, fängt man ganz leicht an zu kritisieren, weil man ja besser weiß, wie es geht. Man müsste doch dieses oder jenes bedenken oder endlich mal tun. Oder so ganz beliebt so Stellvertreteräußerung. Die Gemeinde müsste mal. Er müsste doch mal. Die Familie müsste mal. Die Regierung müsste mal. Und von dieser Kritik aus ist es nur noch ein kleiner Schritt, dass man auch anfängt, darüber zu reden. Natürlich nicht mit denen, die es betrifft. Sondern mit Gleichgesinnten. Man möchte ja die Verstärkung der eigenen Meinung haben. Man sucht die, die auch genau dasselbe Empfinden haben. Und dann kritisiert man aus der Deckung heraus. Ihr Lieben, das ist etwas, was es vielfältig gibt. Leider auch unter uns. Und solch eine Kritik aus der Deckung heraus macht tüchtig Stimmung. Die befeuert Gerüchte. und untergräbt Vertrauen. Und der Teufel mag nichts so sehr wie Gerüchte, weil die sich so zäh halten und weil die so zerstörerisch sind. Was sagt Jesus? Die Wahrheit wird euch frei machen. Klar, es kostet Mut. Man sagt, ich möchte mal über Dinge reden, die vielleicht nicht einfach sind. Das direkt zu tun, jemanden liebevoll anzusprechen, auch es kostet Mut. Aber ohne diesen Mut werden wir in den Sackgassen bleiben. Da wird sich nichts ändern. Und die vierte Haltung, der Neid. Mir fällt eben nichts in den Schoß. Darf ich dich mal fragen, freust du dich, dass Jesus mit dir gnädig ist? Ihr dürft ruhig mal nicken, wenn das so ist, damit ich das sehe. Also, ja, ich sehe weitgehendes Nicken, das ist schon mal schön. Ich hätte erwartet, dass jetzt alle nicken, aber... Nächste Frage, schau dich mal rum. Schau mal, 2 Sekunden so richtig durch den ganzen Raum. Jetzt kommt die Frage, freust du dich, dass Jesus mit jedem hier im Raum gnädig ist? Bitte nicken, wenn das der Fall ist. Super, ungefähr dasselbe. Und jetzt schau nochmal rum und schau mal auf Einzelne mit einem etwas längeren Blick. So mal gucken, was dir da so einfällt. Kennst du das, dass dann solche merkwürdigen Gedanken manchmal so hochschießen wie, warum hat denn dieser Bruder immer noch seinen Job, obwohl er schon so lange krankgeschrieben ist, aber ich muss um meinen zittern? Oder warum die Schwester da oben auf der Empore, warum kann die so ein fettes Auto fahren und ich weiß nicht, wie meine Rechnung bezahlen muss? Da vorne sitzen die 3, 4, 5 Leute, die haben erzählt, dass Jesus sie geheilt hat, aber mich will Gott offensichtlich nicht heilen, ich muss mich meiner Krankheit rumschleppen. Gott hat doch andere viel mehr gesegnet als mich. Und das, obwohl ich seit Jahren regelmäßig meinen Zehnten gebe. Solche oder ähnliche Gedanken, kennt ihr das, dass sie manchmal hochkommen? Noch eine Frage, wie redet man eigentlich mit Menschen, die man beneidet? Meine Beobachtung, man redet weniger mit ihnen als vielmehr über sie. Und wie tut man das? Mit so einem bisschen hinterfragenden Ton. Man stellt so leise Vermutungen. Könnte es sein, dass da nicht alles ganz koscher ist? Man stellt vielleicht die Integrität dieser Person in Frage, ja nur so als Gebetsanliegen. Man schafft gewisse Distanzen. Und man lädt seine eigenen Vorurteile damit auf andere. Jakobus, den wir schon in dieser Reihe öfters gehört haben, der sagt dazu ganz klar, denn wo Neid und Selbstsucht sind, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Und wieder ist klar, wer sich daran freut, wenn das passiert. Ihr Lieben, die Haltung hinter unseren Worten ist also entscheidend und wichtig. Es ist nicht nur die Sache, oh, ich bemühe mich jetzt, dass ich mal bestimmte Reizwörter nicht mehr sage. Ich bemühe mich mal jetzt ein bisschen liebevoller umzugehen. Das ist schon was. Aber das wird nicht die Lösung sein. Die Haltung hinter den Worten zu verändern, das entwickelt Kraft. Und ich möchte euch jetzt im Blick auf die Frage, wie das dazu kommt, wie wir Haltung verändern können, einen Text aus dem Kolosserbrief vorlesen. Keine Sorge, 4/5 meiner Predigt sind schon vorbei. Kolosser 3, ab Vers 8. Paulus schreibt dort, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da, wo weder Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, noch Barbar, Güte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun als Gottes Auserwählter, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut an. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und dann wird der Friede Gottes in euren Herzen regieren. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Und seid dankbar. Wie können wir Haltungen verändern? Paulus benutzt ein ganz alltägliches Bild dafür. Ihr habt es gehört. Das ist das Bild des Aus- und Anziehens. Das machen wir jeden Tag. Ich frage jetzt nicht, wer es nicht macht. Paulus schreibt, jetzt legt ab Zorn, Wut, Lästerung, hässliche Redensarten. Ihr habt ja den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Und als Auserwählte Gottes zieht nun also an herzliches Erbarmen, Demut, Sanftmut und Geduld. Man könnte es zusammenfassen, zieht Jesus und sein Wesen an. Drei Schritte, wie das Wirklichkeit werden kann. Der erste Schritt ist Umkehr. Im Bild des Paulus, wenn meine Kleidung schmutzig ist oder zu klein geworden ist oder abgetragen oder unpassend, dann muss ich sie eben wechseln. Umkehr heißt, ich erkenne an, dass ich falsch bekleidet bin, dass ich in eine falsche Richtung laufe. Und ich wähle die Richtung auf Jesus zu, damit ich mit ihm weitergehen kann. Ihr wisst, ich habe mal vor längerer Zeit gepredigt, Umkehr, das Wort bedeutet mit Jesus mitdenken. Das ist nicht so eine Zerknirschtheit, nicht, oh, mir geht's aber schlecht, ich muss jetzt umkehren, sondern ich erkenne, ich bin neben der Spur Jesu gelaufen, aber ich will mit ihm mitlaufen. Ich will seine Gedanken denken, was er für mein Leben hat, das möchte ich. Das ist Umkehr. Ich lasse mich neu von seiner Liebe berühren, von seinem Feuer anstecken, von seiner Gnade heilen und von seinem Wesen faszinieren. Jesus, ich bin so nicht wie du. Aber mein Wunsch ist es, Schritt für Schritt immer mehr dich zu spiegeln in diese Welt. Ich möchte, dass andere weniger Frank sehen als dich. Und ich weiß, ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Ich kann mein Herz nicht ändern, aber ich vertraue dir, dass du es fertig bringst. Ich vertraue dir, dass du mich durch all das, was in meinem Leben passiert, durch dein Hineinreden und Heilen und Freisetzen, du stärker wirst in mir. Umkehr, der erste Schritt. Zweiter Schritt, übe eine neue Heilung, eine neue Haltung ein. Im Bild des Paulus, wir ziehen uns täglich aus und an, mehrfach. Und vermutlich, ich unterstelle es euch mal, wäre keiner von uns jemals auf den Gedanken gekommen, oh, ich finde das echt lästig, dieses tägliche Aus- und Anziehen. Ich lasse die Klamotten jetzt an, die ich anhabe, und zwar bis zum letzten Tag. Würde nicht gut sein, vorsichtig formuliert. Keiner von uns kommt auf den Gedanken. Das heißt, übertragen, neue Kleidung, eine neue Haltung. Ich schlüpfe nicht einmal rein, dann ist das Ding gegessen. Ich kann nicht sagen, oh, ich habe es vom Kopf verstanden, also ist das Ding geritzt. Ich muss sie einüben, Tag für Tag. Ausziehen, anziehen. Ausziehen, wo ich daneben lag, anziehen. Sagen, okay, ich will durch den Tag bekleidet gehen mit Jesus. Ich ziehe Jesus an und ich ziehe aus, wo ich andere verletzt habe, Jesus enttäuscht habe und mir selber geschadet habe. Veränderung ist immer ein Prozess. Als Ermutigung für die, die sagen, ich habe mich schon 365 Tage angezogen und ausgezogen, mach's weiter. Das ist der einzige Weg. Du kannst Gedankenlosigkeit überwinden, indem du Verantwortung, deine Verantwortung bejahst. Manchmal braucht das Wege, damit man sagen kann, ich nehme sie wirklich an. Und wenn du sie bejahst, braucht es Wege, um sie einzuüben. Das ist ein Weg. Du kannst Rechthaberei überwinden, indem du dich entscheidest, Demut zu suchen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, Jesus, ich bin rechthaberisch, jetzt mach mich demütig, danke, jetzt bin ich's. Vielleicht werden Erfahrungen in mein Leben hineinkommen, die mich demütigen, wo ich es lerne. Wo Jesus sagt, jetzt wächst Demut in dir. Wenn du kritische Distanz überwinden willst, dann übe dich ganz bewusst darin, anderen Anerkennung auszudrücken. Und zwar nicht nur zu denken, oh, das hat er oder hat sie aber gut gemacht, sondern zu sagen, sprich es aus. Bevor du was Kritisches zu sagen hast, sag erst eins oder zwei oder drei Dinge, wofür du dankbar bist. Du kannst den Neid überwinden, indem du dich entscheidest, anderen zu gönnen, was sie sind und was sie haben. Ihr Lieben, das sind Wege. Aber Gott unterstützt dich darin. Gottes große Idee war die des Wachstums. Kein Same ist morgen fertig, ein Baum und hat Frucht. Das braucht. Und Gott ist ein Gärtner, der freut sich daran und sagt, so ist es richtig, so soll es sein, es soll wachsen. Also darf es auch in deinem Leben wachsen. Du darfst diese neuen Haltungen einüben und sei nicht verzagt, wenn es dir nicht gelingt. Der Gott des Wachstums ist an deiner Seite. Ich schließe. Dein Reden soll das Wesen Jesu widerspiegeln. Das ist der Wunsch von Jesus, dass seine wertschätzende, heilsame und vergebende Liebe auch durch deine Worte fließt. Als so eine Art kleinen Mini-Kompass für dein eigenes Reden möchte ich dir drei simpelste Fragen mitgeben. Die lassen sich leicht merken. Ist das, was ich sagen möchte, erstens wahr? Ist es zweitens liebevoll? Und ist es drittens hilfreich? Wenn eine Frage in dem Test mit Nein beantwortet wird von dir, schweig lieber. Sag's nicht. Ihr Lieben, wir werden miteinander jetzt das Abendmahl gleich feiern. Das Abendmahl bedeutet, dass Jesus uns angenommen hat, wie wir sind. Mit all unseren Haltungen, die in uns sind. Er sagt nicht, korrigiere erstmal und dann komm, sondern er sagt, hier bin ich. Ich schenke mich dir ganz, damit du Wege der Veränderung gehen kannst. Ich möchte euch einladen, dass ihr das Abendmahl ganz bewusst als diese Zusage nehmt. Der Herr hilft mir zu überwinden, damit mein Reden Jesus mehr widerspiegelt. Und vielleicht ist es gut, wenn ihr nicht alle sofort zum Abendmahl kommt, sondern vielleicht gibt es Dinge, die der Heilige Geist jetzt in deinem Herzen bewegt. Du sagst, ich würde vorher noch mal beten mit Geschwistern. Während des Lobpreises jetzt werden unter der Empore einzelne Geschwister stehen, Älteste und Geschwister mit dem Schild Gebetsdienst, die gerne mit euch beten. Sagen könnt, ich habe das in mir, Folgendes, ich möchte diese Rechthaberei loslassen, dann sag es Jesus mit Hilfe eines Bruders, einer Schwester. Lass dir dienen durch Gebet. Und dann kannst du kommen zum Abendmahl und hörst diese Worte Jesu, das ist mein Leib für dich gegeben. Das ist mein Blut für dich vergossen. Ich habe alles für dich getan. Wir werden beim Abendmahl heute euch nur diese einfache Wahrheit zu sagen, weil in dieser Wahrheit alles liegt. Der Leib Jesu für dich gegeben. Das Blut Christi für dich vergossen. Wenn ihr Gebet möchtet, ein Segen möchtet, nutzt es. Die Geschwister unter der Empore sind gern bereit, euch so zu helfen.